Zuhörern zu stehen und zu spüren. Ja, die möchten jetzt irgendwo was für ihr Leben mitnehmen können. Und manche von ihnen haben ja schon eine jahrzehntelange Predigterfahrung und das macht es nun nicht unbedingt einfacher. Und da kennen Sie bestimmt auch dieses Phänomen, dass es manche Predigten gibt, da habe ich den Eindruck, das geht nur für mich. Es ist so, als ob Gott direkt in mein Leben hineinsprechen würde. Es trifft so voll ins Schwarze in mein Leben hinein. Ich kann so viel mitnehmen. Und bei anderen in der gleichen Predigt ist da mehr der Eindruck überwiegend, naja, es war jetzt heute nicht so für mich, ja, hat nicht so gepasst, ich kann da jetzt irgendwo nicht so viel mitnehmen. Ja, dieselbe Predigt, die einen nehmen was mit, die anderen nicht. Jetzt habe ich heute das Problem, dass ich von vornherein davon ausgehen kann, dass es eine ganze Anzahl von Leuten nicht betrifft, was in der Predigt vorkommt. Deswegen generell die Frage, ich möchte ein bisschen vorbeugen, wie gehen Sie damit um, wenn eine Predigt jetzt nicht so, Sie nicht so anspricht? Was machen Sie damit? Nun, Sie können sich ärgern und sagen, okay, war jetzt vergebliche Liebesmühe, heute Morgen extra um 10:30 da im Gottesdienst dabei zu sein und wieder nach Hause zu fahren und hab leere Hände. Wäre eine Möglichkeit, könnte Ihnen keiner übel nehmen. Eine andere Möglichkeit wäre dann, Gott zu fragen, was möchtest du mir sagen? Auch durch eine Predigt, die mich jetzt nicht so im Fokus hat. Möchtest du mich durch Lieder ansprechen? Oder durch Gedanken, die weit über die Predigt hinausgehen? Oder durch ein Gebet oder was auch immer? Es wäre doch mal die Möglichkeit, wenn Sie merken, es geht nicht so um mich, um mein Thema, genauer hinzuhören, was Gott hier zu sagen hat. Nun, heute diese Predigt, wie gesagt, hat manche von Ihnen nicht im Blick und ich habe tatsächlich im Vorfeld lange mit mir gerungen, ob sich dieser Bibeltext überhaupt für eine Predigt eignet. Oder ob man das nicht jetzt exklusiv der Seelsorge vorbehalten lassen soll, was hier in dem Text heute vorkommt. Aber dann habe ich mich gefragt, ja, darf ich überhaupt unterscheiden zwischen Texten, die sich für eine Predigt eignen und Texte, die nicht? Ist nicht das gesamte Wort Gottes sein Reden an uns von A bis Z? Wer legt es denn fest? Muss ich mich nicht auch solchen Texten stellen, wo man sich ein bisschen schwer tut? Wo man von vornherein nicht unbedingt so als Zielgruppe gelten könnte? Nun, ich habe mich dafür entschieden, Ihnen eine lückenlose Fortsetzung der Predigtreihe Lebenswerte zu geben, mit jedem Text, der in der Bergpredigt auch vorkommt. Auch auf die Gefahr hin, dass es eine Zumutung für Sie darstellt, was Jesus Ihnen heute weitergibt. Aber ich möchte es Ihnen zumuten, weil es Jesus seinen Zeitgenossen damals ja auch zugemutet hat. Und das war für ihn damals sicher nicht einfacher. Ich möchte den Text mal vorlesen. Gottes Wort, Matthäus Kapitel 5, 27 bis 32. Sie können es gerne auf den Blättern mitlesen, hier vorne an der Leinwand, wie immer das Ihnen am liebsten ist. Da sagt Jesus seinen Zuhörern in der Bergpredigt Folgendes. Und Sie werden schnell verstehen, warum ich mich da etwas... warum es mich Mühe gekostet hat, mich diesem Text so auszusetzen. Jesus sagt, ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage euch aber schon, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiße es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Originalton Jesus. Jesus als lediger Mann spricht hier über Eheprobleme. Ehescheidung und Ehebruch. Vielleicht hat man es als Lediger auch da etwas leichter darüber zu reden. Ich persönlich würde mich vor dieser Predigt ganz ehrlich lieber drücken. Dabei ist dieses Problemfeld Ehe doch selbst bei einer bundesweit sinkenden Scheidungsrate auch in Gemeinden immer hochaktuell und brennend wichtig. Ich habe Ihnen die neuesten Zahlen hier mal rausgesucht. Die liegen erst vor 2014 vor. Aber nach diesen jüngsten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden werden in Deutschland 35% aller Ehen innerhalb von 25 Jahren wieder geschieden. Das sind in absoluten Zahlen für das Jahr 2014 166.199 geschiedene Ehen, die durch die Richter wieder getrennt worden sind. Das ist übrigens der niedrigste Wert seit dem Jahr 1994. Immer noch zu hoch, vor allem auf dem Hintergrund, dass immer weniger Ehen geschlossen werden. Ja, also das darf man natürlich nicht vernachlässigen. Und in diesen statistischen Angaben stecken auch Christen drin. Auch Christen werden von diesen Problemen nicht verschont. Das müssen wir einfach illusionslos zur Kenntnis nehmen. Christen sind nicht automatisch die besseren Ehepartner, nur weil sie an Jesus glauben. Eine Scheidung ist allerdings, und das müssen wir auch ganz nüchtern mal so zur Kenntnis nehmen, eine Scheidung ist nur die Spitze des Eisbergs einer kaputten Beziehung. Sie ist nicht mehr als der letzte Schritt, um eine Beziehung, die vorher schon krank oder zerstört war, nun zu beendigen. Wir dürfen also heute nicht nur die Scheidung als solches betrachten, sondern müssen auch über die vielen Ehen reden, die auf dem Papier zwar noch bestehen, aber mitnichten dem entsprechen, wie sich das Gott, der Schöpfer, gedacht hat von dem Zusammenleben von Mann und Frau in einer Ehe. Und es trifft sehr gut, was das Jugendlobpreisteam im letzten Lied ausgesucht hat. Endlose Kämpfe, Herzen entzweit und dann dieses Gebet mit reingenommen wurde, komm, heile uns, mach uns neu. Es ist genau das Anliegen, das Jesus hier hat. Denn hinter diesen nackten statistischen Angaben, die das Bundesamt herausgearbeitet hat, stecken doch jeweils ungezählte Tränen, zerplatzte Träume. Die hatten sich eine Zukunft ausgemalt, die zwei. Und das ist alles zerrissen. Enttäuschungen, Dramen, Tragödien. Eine Scheidung ist nicht einfach nur das Beenden eines Abschnitts, um dann einen neuen beginnen zu können. So wie ich ein Buch ausgelesen habe, das lege ich daneben hin und nehme dann das neue Buch und beginne das dann wieder durchzulesen. Das stellen wir uns zu einfach vor. Die Ehe ist die tiefstmögliche Verbindung, die zwei Menschen miteinander eingehen können. Eine Ehe greift so grundlegend in unsere Persönlichkeit ein. Auf vielen verschiedenen Ebenen werden durch eine Partnerschaft gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Die kann man nicht einfach nur ausradieren. Da werden gemeinsame Eindrücke aufgesammelt, Gefühle in der tiefsten Tiefe meiner Persönlichkeit angesprochen. Da gibt es Verletzungen, die man miteinander überwindet. Und da werden Wünsche so tief eingebrannt, dass sie nicht einfach nur gelöscht oder formatiert werden können wie eine Festplatte. Einfach Format C und das Ding ist wieder erledigt. Das haut nicht so hin. In unseren Ehevorbereitungskursen mache ich das immer wieder mit so einem Blatt Papier deutlich hier. Eine Scheidung, also zwei Menschen werden zusammengeklebt, ein oranges Blatt und ein weißes Blatt. Und eine Scheidung trennt die jetzt wieder. Das ist Scheidung. Nicht einfach mehr orange und weiß nachher. Das ist ein Fetzen auf beiden Seiten. Nicht einfach nur altes Buch zu, neues Buch raus. Das ist das, was übrig bleibt, was bei einer Scheidung geschieht. Je tiefer zwei Menschen miteinander verbunden sind, desto mehr und tiefer können sie sich auch verletzen oder gar zerstören. Aber Jesus ist nicht bereit, dem einfach nur zuzuschauen, das einfach nur mal so laufen zu lassen, weil er da auch nichts Besseres zu bieten hat und als Lediger sowieso vielleicht eher ruhig sein sollte, wie manche vorwerfen würden. Jesus möchte nicht einfach nur zuschauen, wie sich zwei Menschen kaputt machen. Und das ist genau das der Grund, dass er diese tiefe Verbindung zweier Menschen unter einen mehrfachen Schutz stellt, dass es eben nicht geschieht. Es ist ein dreifacher Schutz, den ich hier rauslesen konnte. Der erste Schutz ist die Eheschließung selber. Die Eheschließung als öffentlich-rechtlicher Akt, der vor dem Standesamt getroffen wird. Das Zusammenleben zweier Menschen ohne verheiratet zu sein, ist in seinen Augen keine alternative Lebensform, die sogar der Ehe gleichgestellt sein könnte. Nein, überhaupt nicht. Die Ehe ist allein der Ort, in dem Sexualität in der von Gott gedachten Weise ausgelebt werden soll. Das hat was mit Verantwortung zu tun und mit Verbindlichkeit. Erst durch diese bei der Eheschließung vollzogene Lebensbindung entsteht dieser Schutzraum, in dem sich der eine dem anderen vorbehaltlos und völlig auch öffnen kann. Denn damit will Jesus verhindern, dass ich von einer Beziehung einfach in die nächste springe und dann langsam und aber sicher nicht mehr fähig bin, wirklich echte Liebe zu empfinden. Das ist wie bei so einem Dauerlutscher, so einem Lolli. Je mehr dran rumgelutscht wird, desto weniger bleibt übrig von ihm. Das möchte Jesus vermeiden, dass einfach nur rumgelutscht wird. Deshalb hat Gott diesen Rahmen der Ehe geschaffen, in dem dieses grenzenlose Vertrauen in einen anderen Menschen sich frei entfalten kann, ohne von der ständigen Angst begleitet zu sein, dass man demnächst durch eine andere Person ausgetauscht wird. Gerhard Neujuck schreibt mal, Ehe ohne Heirat wird damit zu einem Experimentierfeld und zu einer Beziehung mit Hintertürchen. Man lässt sich insgeheim den Rückzug offen. Der zweite Schutz für eine Ehe ist die Definition von Ehebruch, die Jesus hier uns mitgibt. Bei Jesus ist nämlich Ehebruch keineswegs gleichbedeutend mit einem Seitensprung, also einer außerehelichen sexuellen Beziehung. Jesus definiert Ehebruch mit dem Begehren eines anderen Partners. Also Ehebruch beginnt bei ihm hier im Kopf, indem ich mir einen anderen Partner an meine Seite wünsche. Dabei ist es Jesus völlig egal, auf welcher Ebene dieses Begehren jetzt stattfindet. Klassisch wird sicher immer zuerst von einer erotisch-sexuellen Anziehungskraft ausgegangen. Und das hat natürlich auch seine volle Berechtigung, so zumal ja in unseren Tagen die nackte Haut auf den Zeitungen oder Zeitschriften, Bildschirmen oder Flimmerkisten sich ja geradezu aufdrängt, um eben dieses Begehren zu wecken. Aber Ehebruch ist lange nicht darauf beschränkt. Die Reinheit der Gedanken kennt mehr als nur die erotische Gefährdung. Denn wenn ich allein schon dem Gedanken nachgebe, dass es irgendwo auf dieser Welt vielleicht noch einen anderen Menschen geben könnte, der als Partner besser zu mir passen könnte, öffne ich bereits hier die Türen. Das lässt eine Ehe zerbrechen. Diese Ausschließlichkeit, diese Exklusivität, die ich dem anderen versprochen habe, wird durch dieses Gedankenspiel aufgelöst. Es heißt nicht mehr du allein bis ans Ende meiner Tage, sondern du, bis ich einen besseren finde. Der Partner wird dann immer an einer anderen Person gemessen, verglichen. Und kann sich so in seiner Einzigartigkeit gar nicht mehr entfalten. Immer sitzt dieser ominöse Nebenbuhler, diese Nebenbuhlerin im Nacken, am Tisch oder im Bett. Und daran zerbricht eine Ehe. Und das ist Ehebruch. Deswegen ist es Sünde, wenn ich mir einen anderen Partner an meine Seite wünsche. Die Ehe lebt von der Ausschließlichkeit. Nur du, mein Leben lang und ohne Konkurrenz. Jesus wird hier an dieser Stelle ganz radikal. Sie haben das bestimmt gemerkt und sind vielleicht zusammengezuckt beim Vorlesen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eines deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich die rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Mit Sünde, das ist die Aussage von Jesus hier, mit Sünde dürfen keine Kompromisse eingegangen werden. Es geht Jesus natürlich selbstverständlich nicht um eine Selbstverstümmelung, sondern darum, dass ich bereit bin, konsequent gegen die Sünde auch anzugehen. Das nur am Rande bemerkt, wäre jetzt vielleicht auch ein Punkt für die Nichtverheirateten unter uns, ein Punkt zu mitnehmen. Wo sie sich vielleicht konsequent gegen irgendetwas entscheiden sollten. Denn die Kompromisse mit der Sünde, egal auf welchem Gebiet sie sich abspielen, bieten so viele Fallen, dass es schwer fällt, dauerhaft standhaft zu bleiben. Der dritte Schutz für eine Ehe ist ihre lebenslange Dauer, die Jesus hier in Erinnerung ruft. Weil man so schlecht aus einer Ehe rauskommt, muss man an seiner bestehenden Beziehung intensiver arbeiten. Aber es gibt natürlich Krisen in der Ehe. Die bleiben keinem Ehepaar erspart. Die kenne ich persönlich natürlich auch. Ja, es ist überhaupt kein Thema. Deswegen muss ich daran arbeiten. Wir müssen zu zweit daran arbeiten. Eben weil ich weiß, eine Ehescheidung ist nicht die Lösung. Ich nehme mich ja mit in die Ehelosigkeit als Geschiedener oder in eine neue Beziehung. Ich bin dieselbe Person. Deswegen, ich muss daran arbeiten, dass wir gut beieinander bleiben können. Für die Kinder im Kindergarten ist vielleicht noch die Lösung, ja? Wenn du nicht mit mir spielen willst, dann bist du nicht mehr mein Freund. Ja, das Kind ist okay, da habe ich gar nichts dagegen. Aber wer auf dieser Grundlage eine Ehe eingeht, der vergeht sich in einem anderen Menschen. Im griechisch-römischen Umfeld zur Zeit von Jesus waren Ehescheidungen an der Tagesordnung. Das war was völlig Normales. Das sind Zeiten wie bei uns heute im westlichen Europa genauso. Im Judentum war es ein bisschen differenziert. Da wurde die Frau zwar generell abgewertet, aber trotzdem konnte im Judentum die Ehe ganz enorm mit den blühendsten Farben wertgeschätzt werden. Bei den Gottesdiensten zum Beispiel, da war die Frau nur bis zum sogenannten Frauenvorhof zugelassen. In den Tempel selber war es völlig tabu, dass hier eine Frau rein konnte. Keine Chance. Vor Gericht durften Frauen zum Beispiel nicht als Zeuginnen aussagen. Das Wort einer Frau war vor Gericht niemals, stand niemals einer Befragung, hielt niemals einer Befragung statt. In der rabbinischen Schule des Hillel, also im Judentum, da war bereits angebranntes Essen oder das bloße Kennenlernen einer schöneren Frau ein berechtigter Grund, sich per Scheidebrief von seiner Frau zu trennen. Jo. Die Frau war also in dieser bestimmten rabbinischen Schule völlig der Willkür ihres Mannes ausgeliefert und musste natürlich nun versuchen, ihn permanent zufriedenzustellen, um nicht irgendwann mal weggeschickt und ausgetauscht zu werden. Zur damaligen Zeit, das war das Umfeld, in dem Jesus lebte und wirkte, da war eine Frau mehr als Gegenstand und nicht als gleichwertiges Gegenüber einzuschätzen. Wenn man das auf die heutige Zeit übertragen würde, würde das ungefähr so aussehen, dass bei den eBay-Kleinanzeigen unter der Rubrik Ehefrauen nachzulesen wäre, Ehefrau, nahezu neuwertig, Scheckheft gepflegt, Zähne vollständig erhalten, kostenlos abzugeben unter Chiffre 0815. Das wäre nun mal Zeitmaschine 2000 Jahre übersprungen. Ganz anders tritt hier Jesus auf. Für ihn ist die Scheidung eine Form von Ehebruch und damit Sünde. Scheidung ist nach ihm nur in Erwägung zu ziehen, wenn einer von beiden fremd ging. Denn dann ist die Ehe schon vor der Scheidung zerbrochen. Er tritt also dieser laxen Scheidungspraxis seines damaligen Umfeldes vehement entgegen und gibt damit vor allem der Frau eine ihr nie gekannte Würde zurück. Es sind hier Worte, die sich an Ehemänner und inzwischen auch Ehefrauen richten, die sich ihren Partner auf schnellem und legalem Weg durch eine Scheidung vom Hals schaffen wollen. Und das ist nicht mit Gottes Willen zu vereinbaren. Nach Jesus hat Scheidung in jedem Fall mit Sünde zu tun. Aber ich weiß auch, dass jetzt in bestimmten Fällen keinen Weg mehr an einer Scheidung vorbeigeben kann, wenn eine Scheidung nur noch die einzige Möglichkeit ist, eine verfahrene Beziehung vor der Eskalation zu schützen, dass es nicht zu Gewalt kommt oder man aus der Gewalt rauskommt. Da ist aber die eigentliche Schuld dann hier nicht die Scheidung, sondern die Gestaltung der Ehe, dass es so weit kommen konnte. Scheidung ist ja, wie bereits gesagt, nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt für mich aber keinen Grund, von ihrem Partner getrennt lebende oder geschiedene Christen zu brandmarken oder ihnen irgendwelche Sanktionen aufzuerlegen, angefangen vom Abendmahlsverbot bis hin zum Gemeindeausschluss. Denn wenn wir anfangen würden als Gemeinde, Sünden öffentlich zu brandmarken, säße am nächsten Sonntag beim Abendmahl keiner mehr hier. Es verhält sich allerdings anders, wenn jemand seine Schuld nicht einsehen will und seinem falschen Verhalten bewusst festhält und nichts daran ändern möchte. Dann sind sehr wohl Sanktionen eine Möglichkeit, jemanden zum Nachdenken zu bringen. Aber Jesus ist niemals aufgetreten und hat die Zerschlagenen unterdrückt und mit Sanktionen belegt. Aber die Hartherzigen und die Selbstgerechten, die mit dem Zeigefinger auf die Schuld anderer wiesen, die konfrontierte Jesus mit der ganzen Härte des Gesetzes. Denen allerdings, die sich ihrer Schuld bewusst waren, begegnete er auffallend sanft und wohlwollend, voller Barmherzigkeit und Vergebung. Das zieht sich durch die ganzen Evangelien, diese Biografie-Schilderungen von Jesus im Neuen Testament durch. Als eine Ehebrecherin vor seinen Augen mal gesteinigt werden sollte, weil sie in flagranti ertappt worden ist, da sagte er zu ihr, dass den ersten Stein nur einer werfen darf, der selber ohne Schuld ist. Und Jesus, der als einziger tatsächlich auch von den anwesenden Leuten ohne Schuld war, verzichtete darauf, diese Frau zu verurteilen. Er schickt sie weg mit den Worten, geh hin und sündige nicht mehr. Er schenkt ihr damit das Leben zurück. Was wünschte ich mir mehr, als dass Menschen in ihrer großen Not einer gescheiterten Ehe hier in unserer Gemeinde den Trost von Jesus Christus finden, Vergebung ihrer Schuld erfahren können und gleichzeitig ein neues Leben beginnen können. Dieser Absatz der Bergpredigt dient also jetzt nicht dazu, dass wir uns über geschiedene Menschen erheben. Jesus will uns auch nicht nur die Gefährdungen unserer Ehe aufzeigen. Er will vielmehr, dass uns unsere Ehen, die wir eingegangen sind, vor dem Standesamt und vor dem Altar, also vor Gott selber, dass wir aktiv an den Ehen arbeiten, dass sie lebendig werden und lebendig bleiben. Viele Ehen sind tot, auch in christlichen Kreisen sind tot, aber keiner von beiden traut sich das zuzugestehen oder sich gar um Hilfe zu bemühen, dass hier wieder neue Belebung hineinkommt. Und das kann sich ändern. Ich möchte im nächsten Punkt noch zwei konkrete Hilfen anbieten, aufzeigen, dass eine Partnerschaft wirklich auch gut gelingen kann. Voraussetzungen sind für eine lebendige Beziehung. Und wenn Ihre persönliche Ehe momentan in einer Klemme steckt, Könnte vielleicht bei diesen beiden Punkten allein schon ein Schritt gefunden werden, um wieder rauszukommen? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, gibt es darüber hinaus noch tolle Möglichkeiten. Allein hier in unserer Gegend, hier in Dreiländereck, haben wir in den letzten 10 Jahren ein Seelsorgenetzwerk aufgebaut. Mit zahlreichen, kompetenten christlichen Beratern und Seelsorgern, die helfen können. Auf eine sehr diskrete Weise und kompetente Weise, dass eine Ehe wieder flott wird. Und ich kann Ihnen sehr, sehr gerne einen persönlichen Kontakt herstellen. Ich kenne die alle persönlich. Wenn Sie erst mal draufgehen wollen im Internet oder durch einen Flyer, die liegen auch draußen auf den Prospektständern, nehmen Sie das in Anspruch. Es lohnt sich, in eine bestehende Ehe zu investieren, richtig, richtig reinzuhängen. Zwei einfache, schlichte Hilfen. Vielleicht sind sie geeignet, um wieder Schwung reinzukriegen. Die erste Hilfe: Partnerschaft lebt von der gegenseitigen Kommunikation. Das heißt auf Deutsch reden, 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 reden. Wir müssen unbedingt die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen, die der eine an den anderen hat, mitteilen lernen. Auch über unsere Gefühle. Auch die Gefühle, die nicht mehr da sind, müssen wir sprechen lernen. Es ist keine Lösung, einfach nur zu schmollen und zu schweigen, wenn ich enttäuscht bin. Krisen auszusitzen funktioniert vielleicht noch im Bundestag, aber auf keinen Fall in einer Ehe. Wir müssen sprechen. In unseren Ehevorbereitungskursen, da haben wir ja ein paar Kandidaten hier, die das mitgemacht haben, ist das ein wesentlicher Bestandteil, dass die beiden, die heiraten wollen, lernen, miteinander zu reden, auch über Gefühle zu sprechen oder über unangenehme oder wunde Punkte in ihrem Leben reden lernen, ohne sich an die Gurgel zu gehen dabei. Da hat noch keiner geschafft, von denen, die diese Kurse absolviert haben. Fragt sie mal, ja. Reden. Und selbst erfahrene Ehepartner müssen miteinander im Gespräch bleiben oder wieder neu ins Gespräch kommen. Und wenn das zu zweit nicht mehr möglich ist, ohne in Streit zu geraten oder sich gegenseitig zu verletzen, dann kann ein neutraler Berater helfen, das Gespräch zu lenken, wieder zusammenzuführen. Das ist eine ganz tolle Sache. Nehmen Sie es einfach in Anspruch. Die zweite Hilfe: Partnerschaft lebt von der gegenseitigen Anerkennung. Es kann im Laufe der Zeit geschehen, dass die Partner nur noch auf die Defizite des jeweils anderen fixiert sind. Das, was ich beim anderen vermisse, wird auf einmal übergroß, wird immer wichtiger und überlagert auf einmal all seine positiven Eigenschaften, dass die sogar verschwinden darunter. Aus dieser negativen Fixierung muss ich rauskommen, indem ich wieder neu lerne, Anerkennung auszudrücken und dankbar zu werden für den anderen. Mehr zu loben als zu kritisieren oder rumzunörgeln, das kann einer festgefahrenen Beziehung wieder zu Fahrt verhelfen. Es ist ja derselbe Partner, mit dem ich jetzt noch verheiratet bin, den ich damals ja aus lauter Liebe geheiratet habe. Der ist nicht auf einmal nur noch in sein negatives Abbild verwandelt worden. Der hat die positiven Eigenschaften von damals ja immer noch. Nur ich sehe sie nicht mehr. Die sind überlagert von dem, was der alles halt nicht mit einbringt in unsere Beziehung. Überlagert worden von dem Negativen, von den Defiziten. Und das gilt zu üben. Was schätze ich denn an der anderen Person? Welche liebenswerten Eigenschaften besitzt er oder besitzt sie? Wofür könnte ich ein Kompliment anbringen? Danke sagen, Wertschätzung, Anerkennung oder Respekt ausdrücken. Das sind nur kleine Punkte. Ich denke, dass eine Predigt vor so vielen unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Situationen kaum in der Lage ist, mehr auch zu leisten, zu liefern. Vieles muss im persönlichen Gespräch ganz individuell angeschaut, geklärt und erarbeitet werden. Aber vielleicht sind diese kleinen Punkte schon welche, die helfen können, dass in eine Ehe wieder Bewegung reinkommt. Eine Bewegung aufeinander zu. Und dann in eine Bewegung miteinander, Seite an Seite, in die Zukunft. Dann hätte Jesus tatsächlich mit diesen kantigen Sätzen sein Ziel erreicht. Gestärkte Ehen. Und dazu segne er uns alle. Das Lied, das wir gleich singen werden, ist direkt praktisch die Antwort darauf. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Und dabei kann ich erleben, ich muss auch nicht so bleiben, wie ich bin. Denn du veränderst mich. Nehmen wir dieses Lied bewusst als ein Gebet. Ich bete jetzt selber noch und dann können wir in diesem Lied unsere Antwort formulieren. Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du uns auch zu diesem Thema Ehe deine Meinung sagst. Das, was dir wichtig ist. So wie du dir als Schöpfer und Erhalter des Lebens das Zusammenleben von Mann und Frau vorgestellt hast. Ich danke dir dafür, dass du so ehrlich bist. Dass du uns einlädst, alles dafür zu tun, dass Ehen gestärkt werden und eben nicht vor dem Richter enden. Jesus, und so schenk du uns allen, die wir hier sitzen und verheiratet sind, eine Belebung unserer Ehen. Und denjenigen, die die Ehe vor sich haben, viel Mut und Freude und Hoffnung auf so eine Ehe zuzugehen. Und denjenigen, deren Ehe gescheitert ist, viel Trost und diese ständige Gewissheit, dass du mit ihnen einen Weg hast, der sich ihnen öffnet. Und denjenigen, die verwitwet sind und ihren Partner verloren haben, schenk ebenfalls deinen göttlichen Trost, dass sie mit dir gemeinsam in die Zukunft gehen können und auch diesen schweren Verlust wieder verarbeiten können. Tröste die Trauernden, stärke du und erfrische du durch deine unendliche göttliche Liebe. Amen.